Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 18. August 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, und zwar eine ganz besondere Episode. Einmal, weil wir in etwas anderer Konstellation hier sitzen. Mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Marvin Weber. Hallo Marvin.
Moin.
Moin. Ich bin der Frank Wechsel. Und zum anderen, das ist die 150. Episode auf dem Kanal Triathlon Talk.
Das ist eine Ehre.
Ja, ich glaube, wir sind bei 86 oder 87 Mal Carbon und Laktat. Triathlon Talk ist damit etwas ins Hintertreffen geraten, aber auch nicht auf alle Zeiten. Da kommt wieder mehr demnächst. Aber wir feiern ein kleines Jubiläum. 150 Mal gab es von Triathlon Talk zu hören, eben in den allermeisten Fällen Carbon und Laktat.
Ja, ich habe eben mal ganz kurz gespickt, um zu sehen, wie lange das in der Konstellation mit uns beiden schon her ist. Es ist ein knappes Jahr her, da haben wir über die Höhepunkte der 73-WM in Nizza gesprochen.
Ui, ja.
Ja, also schon ein Weilchen, und seitdem hat sich ein bisschen was verändert in der Triathlon-Welt.
Ja.
Gerade jetzt in diesem Jahr.
Oh ja.
Ja, da haben wir darüber philosophiert, wie schön ist das auch, ist, dass die Mitteldistanz-WM immer ihren Austragungsort wechselt, und ja.
Ja, Nizza, lang ist her. Nizza inzwischen auch abgesagt, der 73 für dieses Jahr, wie so vieles andere, aber wir reden gleich auch noch über Veranstaltungen, die stattfinden, und wir reden, so viel sei schon mal versprochen, in ungefähr einer Viertelstunde mit einer hoch prominenten Triathletin.
Genau.
Ja. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich sehe hier vor uns das Bild, was wir gerade noch gemacht haben, was die Leute, die den Podcast hören, wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Wir beiden hier in der Konstellation. Ja, Triathlon Talk ist so ziemlich genauso alt wie du bei uns im Haus.
Ja, stimmt. Als ich gekommen bin, waren die Podcast-Themen gerade so in der Mache, und wurden die ersten Sendungen, glaube ich, gerade aufgezeichnet.
Ja, genau. Wir haben schon viel zusammen erlebt. Wir sind schon mit Delfinen geschwommen.
Ja, richtig.
Ja. Das wird zukünftig schwieriger. Ich habe gestern durch Zufall eine Meldung gelesen aus Kailua Kona, dass es zukünftig mit hohen Geldstrafen belegt sein soll, wenn man sich Delfinen auf näher als 50 Yards nähert.
Also mehr als die 1,5 Meter Sicherheitsabstand.
Ja, ich meine, wir können das einhalten, aber ob die Delfine das einhalten?
Ja, oder das ist das die Problem, andere Frage.
Ne? Ja. Da gab es nämlich eine interessante Studie. Es gibt auf Hawaii geschätzt 500 bis 700 Delfine vor der Küste Kailua Konas. Mhm. Und jeder dieser Delfine hat eine touristische Wertschöpfung von 1,6 Millionen Dollar. Da weiß ich allerdings nicht, ob die zukünftigen Strafen schon einberechnet sind. Oder. Ja. Und es ist für Betreiber von Delfinausflügen günstiger, wenn man die Menschen an Bord lässt und nicht ins Wasser lässt.
Okay.
Ja, also Dinge, über die man sich da Gedanken macht. Ja. Der Tourismus der Zukunft wird vorbereitet, aber wer das einmal erlebt hat, da mit den Delfinen zu schwimmen, wir können ja nichts dafür, die sind ja einfach da.
Nee, genau. Also das war 2018 war das, als wir da zusammen mit den Delfinen draußen waren. Das war, glaube ich, der Freitag vom Rennen, also einen Tag vorm Rennen.
Stimmt, wir haben uns in Gefahr gebracht.
Genau, und du hattest nur in die interne, firmeninterne WhatsApp-Gruppe geschrieben, kommt alle schnell runter, wir müssen sofort ins Wasser.
Und dann sind
wir
da, von dem Balkon.
Genau, sind wir da einen halben Kilometer rausgeschwommen, und das war wirklich beeindruckend. Und ich würde behaupten, wir haben den Sicherheitsabstand da nicht immer ganz eingehalten. Ja, aber es lag nicht an uns. Nicht.
Ja, genau. Genau. Ja. Ja. Gut, wir haben einige Themen auf dem Programm, und Marvin, du hast eine Agenda.
Ja, genau. Ja, Punkt 1 wäre im Prinzip, dass wir so ein bisschen auf das kommende Wochenende schauen. Da findet auch wieder ein bisschen Triathlon statt, oder beziehungsweise ein bisschen viel Triathlon statt, vor allen Dingen mit prominenter Besetzung in Rotterdam. Die Arena Games der Super League Triathlon sollen da über die Bühne gehen. Ein Corona-konformes Format, was dort in der Halle ausgetragen wird, soll dort stattfinden, und auch, wie man es von der Super League kennt, schon im großen Format und mit viel Live-Übertragung über die Bühne gehen. Und genau, stattfinden soll das Ganze in diesem sogenannten Triple-Mix-Format, was es auch in der Super League bisher schon öfters gegeben hat. Sprich, es gibt einen Swim-Bike-Run, danach einen Bike-Run-Swim, dann einen Run-Swim-Bike. Alles mit kurzen Pausen hintereinander. Diese drei kleinen Kurztriathlons. Die Schwimmstrecke, da müssen die Athleten 200 Meter absolvieren. Die werden dann jeweils in einem 50-Meter-Pool absolviert. Dann auf dem Rad 4 Kilometer und beim Laufen 1 Kilometer. Und das Besondere bei dem Event soll jetzt sein, dass Schwimmen quasi in Realität stattfindet und das Rad findet, wie man es mittlerweile ja fast schon kennt, auf dem Rollentrainer auf Swift statt und gelaufen wird ebenfalls auf Swift mit auf so einem genannten Curved-Laufband, also diese Laufbänder, mit bei denen du selbst die Geschwindigkeit vorgibst.
Wo es immer berghoch geht.
Genau, ja, so ungefähr. Ja, und ja, die Super League hat da keine Kosten und Mühen gespart und da tatsächlich, wie man es ja auch schon aus vergangenen Events kennt, ein ziemlich prominentes Starterfeld an nach Rotterdam gebracht oder bringt es nach Rotterdam. Also bei den Männern unter anderem Javi Gomez, Johnny Brownlee, Richard Murray, dann für Deutschland Jonas Schomburg und Justus Nieschlag, Pierre Lecor, Anthony Pujades, Alois Knabel. Bei den Frauen Cassandra Bourgand, Rachel Klammer, Georgia Taylor-Brown, Jessica Learmonth und ja.
Noch. Rachel Klammer als Lokalmatadorin dann.
Genau, so ungefähr. Ja.
Aber Zuschauer wahrscheinlich genauso wenig wie sonst bei anderen Dingen, die gerade stattfinden.
Richtig. Ich glaube, es gibt so eine Handvoll VIP-Tickets, die man da gewinnen konnte, um da mit gebührendem Abstand das Ganze sich anzuschauen. Ansonsten soll das Ganze am kommenden Sonntag von 14 bis 16 Uhr unserer Zeit übertragen werden. Auf superleaguetriathlon.com kann man sich das Ganze angucken und dann mal schauen, was die, ja doch, kann man ja sagen, Weltelite der Kurzdistanz zu bieten hat und in welcher Form sie sich gerade befindet.
Ja, also ein hochattraktives Starterfeld. Wir
genau.
Sind sehr gespannt.
Ja, so sieht's aus.
Ja. Ja, also wie schon gesagt, es tun sich Dinge. Eine Woche später, Challenge Davos, haben wir schon drüber gesprochen.
Genau,
ja. Ist am Start. Und wir haben auch, wo wir schon bei Challenge sind und bei Weltmeisterschaften, wo wir eben schon über Nizza gesprochen haben, ich sag mal, sehr, sehr optimistische, gute Nachrichten aus Daytona bekommen. Da soll ja immerhin noch eine Mitteldistanz-Weltmeisterschaft stattfinden. Mhm. Und das hat Bill Christie, der CEO von Challenge Nordamerika, jetzt auch noch einmal bekräftigt. Und da wissen wir ja, das ist die PTO-Weltmeisterschaft und die Top-Athleten sind auch tatsächlich verpflichtet, da zu starten. Mhm. Da hängt sicher vieles davon ab, wie denn die Reisen möglich sind. Aber er hat jetzt nochmal bestätigt, der Daytona International Speedway soll vom 4. bis 6. Dezember Schauplatz der Challenge Daytona oder sogar des Challenge Daytona Festivals sein, mit ganz viel Age-Group-Rennen, auch Läufen über 5 und 10 Kilometer, einem 100 Kilometer Radrennen. Und eben als Höhepunkt der PTO-WM über die Mitteldistanz, das Ganze innerhalb des Stadions. Und die sagen eben, das Stadion ist ja nicht nur ein Sportstadion, sondern da hängt einer der erfolgreichsten und größten Event- und auch Livestream-Produzenten der Welt dahinter. Wir können das Ganze sicher abbilden, weil wir eben auch genau screenen können, wer geht rein. Wir haben alle Kontaktdaten und auch da hängt sicher viel vom Thema Reisen ab.
Wahrscheinlich das einzig große Hindernis zu der Zeit. Das ist natürlich ein gewagter Blick in die Glaskugel, dazu zu sagen, ob das im Dezember stattfinden kann oder nicht. Aber ja, trotzdem ambitioniert, aber vielleicht auch, ja, auch nochmal ein Zeichen in den jetzigen Wochen, in denen ja vieles einfach weiterhin abgesagt werden muss und dass man da vielleicht nochmal ein Highlight am Ende des Jahres hat, auf das man sich freuen könnte eventuell.
Genau, das wäre eine Triathlon-Weltmeisterschaft und was wir inzwischen auch wissen, das haben wir vor dem Wochenende verkündet, ist, es gibt eine Triathlon-Weltmeisterschaft und zwar die im Mixed-Team-Relay.
Genau.
In Hamburg, aber in anderer Location. Ja. Wir haben bisher nur darüber gesprochen, dass das Ganze stattfindet, aber auch andere Medien spekulieren inzwischen über den Austragungsort. Wir werden auch vom NDR zitiert als Susan auf die Reihe.
Ich glaube,
für gewöhnlich gut informiertes
Triathlon-Magazin.
Genau, also auch wir haben da Informationen und die decken sich auch mit denen, die jetzt inzwischen öffentlich sind vom NDR, dass das Ganze im Stadtpark stattfinden soll. Ja. Der Stadtpark in Hamburg bekannt als Triathlon-Location des Stadtpark-Triathlons, der natürlich auch in diesem Jahr ausfallen musste, aber auch bekannt für Open-Air-Konzerte und Oldtimer-Rennen. Das heißt, man kennt sich da auch aus mit Absperrungen, mit dem Außenvorhalten von Öffentlichkeit.
Ja, da gab es schon die ersten Kommentare eben bei uns auch auf der Webseite, als dann die Informationen rausgekommen sind jetzt vom NDR, dass es doch ein großer Widerspruch sei zwischen Hamburger Stadtpark und Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist tatsächlich manchmal schwer vorstellbar, wenn man an einem Samstagabend durch den Stadtpark läuft und der Stadtpark so gefühlt der ein großer Grill ist. Und da muss man dann auf jeden Fall ein paar Bautzen und Securities ausstellen, damit das dann auch funktioniert.
Ja, da wurde gesprochen von den rollenden Steinen. Ich habe im ersten Moment an das Oldtimer-Rennen gedacht, aber tatsächlich waren die Rolling Stones da zu Gast.
Ja, und, stimmt.
Also wie gesagt, man kann da auch Events unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder nur mit kontrolliertem Zugang der Öffentlichkeit stattfinden lassen. Ja. Ja, wir sind sehr gespannt. Geplant ist am Samstag, am ersten Samstag des September, das ist der 5., die beiden WTS-Rennen durchzuführen, Frauen und Männer, über die Sprintdistanz dann wahrscheinlich.
Genau, ja.
Als erstes WTS-Rennen des Jahres, da hat ja noch nichts stattgefunden. Und dann am Sonntag die Mixed Team Relay, prominenteste Starterfelder, alles dabei, was Rang und Namen hat, deutsche Nationalmannschaft plus Brownies und so weiter.
Ja, genau.
Also wird eine große Geschichte. Was auch feststeht inzwischen, ist ein zweites WTS-Rennen am 3. und 4. Oktober auf einer Insel im St. Lorenz-Strom, glaube ich. Da war ich schon mal, da war nämlich einmal eine Triathlon-Weltmeisterschaft, die von Deutschland dahin notfalls vergeben wurde, da sie in München nicht stattfinden konnte, aufgrund von, sagen wir mal, Differenzen zwischen Führungsetagen der Deutschen Triathlon-Union und des Weltverbands ITU. Das Ganze hat dann in Montreal stattgefunden, da gab es eine Weltmeisterschaft.
Liegt ja nah.
99, genau. Auf einem Formel-1-Kurs, der genauso wie der Daytona International Speedway abgeschirmt werden kann. Da soll es eben dann das zweite WTS-Rennen geben und es ist auch wohl immer noch in Vorbereitung seitens der ITU ein Grand Final, das dann natürlich nach Anfang Oktober stattfinden wird. Das heißt, es kann nur in wärmeren Gefilden stattfinden und da sind wir mal sehr gespannt. Vielleicht findet man auch da einen abgeschotteten Formel-1-Kurs.
Da gibt es ja einige.
Da gibt es einige, die auch schon Triathlon-Erfahrung haben.
Genau.
Ja, dazu wird es sicher bald auch offiziell weitere Informationen geben.
Ja.
Ja. Also, gibt es doch noch Weltmeister, zwar nicht auf Hawaii, aber wir können schon mal verraten, wir reden gleich mit einer Weltmeisterin.
Genau.
Und zwar des Ironman Hawaii.
Mit Anna Haug.
Ja. Anna Haug, die erste deutsche Langstrecken-Weltmeisterin, die erste deutsche, nein, das stimmt nicht ganz, es gab schon, Ines Ischstedt hat schon mal den ITU-Weltmeistertitel auf der Langdistanz gewonnen, ich glaube sogar zweimal. Aber Anna Haug eben
Ironman-Weltmeisterin.
Erste Ironman-Weltmeisterin aus Deutschland in der Geschichte und mit der sind wir jetzt gleich verabredet.
Ja, hallo?
Hallo, Anne.
Ja, hallo.
Ja, hier sind Frank und Marvin aus Hamburg.
Hallo.
Wo erwischen wir dich?
In Saarbrücken.
Am
Olympiastützpunkt.
Am Olympiastützpunkt. Das heißt, du bist ganz normal richtig im Saft und voll im Training.
Genau, ja. Gib mein Bestes.
An welchem Ort hätten wir dich denn normalerweise angetroffen im Jahr 2020, wenn nicht alles so gekommen wäre, wie es jetzt seit März sich entwickelt hat?
Also ich hätte mir jetzt wahrscheinlich aufgeteilt zwischen Saarbrücken und Club La Santa, wie ich es halt immer handhabt. Das sind so meine zwei Trainingsbases, wo ich mich einfach am wohlsten fühle, wo ich am besten trainieren kann und wo ich immer das Gefühl habe, ich komme am besten in Shape und also das normale Training dann am OSP und so, wenn ich mich direkt unmittelbar für Wettkämpfe vorbereite, dann liebe ich dann immer schon dieses spezielle Trainingslager-Feeling, das ich dann halt in Lanzarote habe.
Wie viel Wochen deines Jahres bist du normalerweise dort?
Oh, das kommt wegen drauf an. Also letztes Jahr war ich ganz oft da. Ich glaube, ich habe fast 10 Wochen dort verbracht.
Ja, wann warst du jetzt das letzte Mal da?
Im Januar.
Oh,
ich war 3 Wochen im Januar, Anfang Januar, genau.
Was denkst du jetzt, wenn du mal so Bilder siehst von da? Schon viel Wehmut wahrscheinlich drin, ja?
Ja, ist natürlich schon ein bisschen traurig. Also ich wünschte, ich wäre wieder da und da die ganzen Pools mal leer zu sehen und so völlig ohne Menschen ist schon ein bisschen skurril. Und ich hoffe natürlich auch für den Club, dass es jetzt bald wieder bergauf geht. Die wollten ja eigentlich schon letztes Monat aufmachen, mussten es dann immer wieder nach hinten verschieben. Von daher hoffe ich, dass jetzt die Sicherheitsstandards so weit erfüllt werden können, dass dann auch mal wieder Leben einzieht. Aber wie gesagt, die Gesundheit geht halt einfach vor. Und wenn man das nicht gewährleisten kann, dann macht es ja auch keinen Sinn.
Wir hören auch, einige Anlagen sind wieder geöffnet oder öffnen jetzt wieder, aber es gibt noch gar keine Flüge, von daher zum Schwimmen ist es ein bisschen weit, auch für uns trainierte Athleten.
Schwimmen oder mit dem Boot.
Ja, weder noch macht es, glaube ich, so viel Sinn. Ja. Ja, ja. Wie war deine Zeit nach Hawaii? Eigentlich wäre jetzt die Saison gewesen, wo du bei ganz vielen Rennen als der Topstar, als die amtierende Weltmeisterin schon hättest ordentlich auftrümpfen können, wahrscheinlich auch ordentlich Geld hättest verdienen können. Schon ein undankbares Jahr.
Ach ja, ich meine, ja und nein. Also ich glaube, in allem hat es auch überall seine Vorteile. So bin ich echt, weil das war schon echt sehr überwältigend. Also ich habe es mir wirklich nicht so vorgestellt, dass da wirklich ja so ein bisschen die Welt aus den Angeln bricht und mal so viel Medien und Interesse bekommt, dass ich schon gemerkt habe, dass meine Leistung darunter schon extrem gelitten hat. Also ich habe wirklich dann auch mit dem Frank gezielt mir nur die Sachen rausgesucht, wo ich wirklich Spaß dran hatte. Und ich habe ganz tolle neue Sachen ausprobieren und machen dürfen, was natürlich echt sehr spannend war. Aber das ging natürlich alles aufgrund dann meiner Leistung. Und das habe ich dann schon gemerkt, dass ich einfach, ja, platt war und dass ich öfter krank war. Und das kenne ich eigentlich gar nicht so von mir. Und meine Leistung konnte ich auch nicht mehr so abrufen. Und das hat mich dann schon ein bisschen so gefuchst. Also von daher sind da so zwei, hat diese Medaille so zwei Seiten. Und jetzt dadurch, dass ich, wie gesagt, alles komplett runterfahren musste aufgrund von Corona, konnte ich mich jetzt wieder ganz gezielt auf mein Training fokussieren und ganz in Ruhe und konzentriert ganz viele Meilen reinhämmern. Und das hat sicherlich auch seine Vorteile, dass man einfach frisch ist für nächstes Jahr.
Das heißt, du redest vom nächsten Jahr. Dieses Jahr, was steht da an bei dir noch? Wo stehst du noch offiziell auf der Starterliste und hoffst, dass die Rennen noch stattfinden?
Also definitiv würde ich ja am Sonntag Super League starten in Rotterdam.
Da haben wir eben schon drüber gesprochen, was das für ein attraktives Format ist. Ja, da hast du es mit den jungen, schnellen Leuten zu tun.
Ja, das wird echt eine Herausforderung. Und ja, eventuell steht noch am 4. Oktober 73 Lanzarote. Das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Und dann ist ja auch immer noch, steht ja auch immer noch das PTO-Rennen in Daytona so im Raum im Dezember. Von daher, ja, vielleicht kommt auch noch das ein oder andere Lauf dazu, weil ich denke, die Leichtathletik wird wahrscheinlich eher ein bisschen in Fahrt kommen und es möglich sein. Von daher, ja, ich strecke einfach meine Fühler aus und bin offen für alles und ja, versuche einfach meine Leistung, so gut es geht, konstant hochzuhalten.
Wie war denn so die Frühform im Jahr 2020?
Naja, die hat schon gelitten, also aufgrund der vielen Events, die ich hatte und ja, Sachen, die ich eben wahrgenommen habe, habe ich auch gemerkt, es geht halt nicht nur darum, irgendwie Trainingseinheiten zwischen irgendwelche Termine zu quetschen, sondern ja, Leistung lebt halt davon, nach einer Trainingseinheit was Vernünftiges zu essen und sich mal hinzusetzen und den Reiz wirken zu lassen. Und das ist mir echt ganz deutlich bewusst geworden, dass es wirklich ein Drahtseilakt ist, da beides so unter einen Hut zu bringen, dass die Performance da nicht so sehr drunter leidet.
Du hast ja eigentlich schon zwei geplante Großhighlights in dem Jahr, die hätten stattfinden sollen. Also einerseits wolltest du ja in Südafrika an den Start gehen, dann jetzt vor kurzem bei der Challenge Rot. Was ist so das Rennen, dem du am meisten hinterher trauerst?
Ja, definitiv das Challenge Rot, weil ich meine, Ironman Südafrika, klar hätte ich gemacht, weil da gute Konkurrenz ist, aber vor allem, weil es das relativ früheste Rennen überhaupt ist im Ironman-Bereich, um meinen Spot für Hawaii zu validieren. Das ist quasi so tick the box und richtig vorbereitet. Und ein Highlight wäre natürlich Rot für mich gewesen. Ich meine, als Bayreutherin ist es sowas wie das Heimrennen für mich und was ich definitiv auf meiner Bucketlist habe. Und das fand ich schon sehr schade, weil er natürlich auch, ja, super Startfeld und Homecrowd, also das ist schon was ganz Besonderes für mich und das finde ich schon sehr traurig, aber wie gesagt, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, von daher hoffe ich dann einfach auf nächstes Jahr.
Ja, du brauchst ja jetzt auch, glaube ich, fürs nächste Jahr deine Hawaii-Teilnahme nicht zu validieren.
Also ich hätte mich nicht validieren müssen für Februar. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Oktober auch gilt. Also soweit bin ich jetzt nicht informiert. Also das galt jetzt für Februar.
Ja, ich glaube aber schon.
Ja, so wie wir es vernommen haben, auch für den Herbst.
Ah, okay. Ja, das wäre natürlich super. Aber wie gesagt, genau, habe ich jetzt keine Bestätigung bekommen, aber wäre natürlich toll.
Ich meine, ich würde trotzdem gerne mit dir in Südafrika starten, aber.
Na gut, Südafrika wäre ja jetzt im November, glaube ich, und dann gäbe es dann wieder eins im März auch nochmal.
Ja, 14. März. Ich bin im Training, du nicht? Ja, also ich glaube auch nicht, dass das Ersatzrennen jetzt im November stattfindet. Warte mal ab, was im nächsten Jahr da ansteht.
Ja, nee, also ich glaube, nach Südafrika möchte jetzt, also grundsätzlich einen Langstreckenflug möchte, glaube ich, in der momentanen Zeit keiner machen.
Das stimmt. Und, möchte man dem Land auch nicht zumuten, so wie es momentan aufgestellt ist in dieser Situation, ja.
Definitiv nicht.
Wie groß ist denn jetzt die Vorfreude auf Sonntag, nachdem alles erstmal in Schutt und Asche lag und jetzt dann doch wieder ein Wettkampf ansteht?
Ja, also es ist natürlich große Freude, aber auch übergroßer Respekt und fast ein bisschen Panik, weil ich hatte natürlich nur 2 Wochen, ich habe relativ kurzfristig davon erst erfahren und zugesagt. Ich glaube, es war 2 Wochen her und da, ich meine, allgemein die Zeit zurückzudrehen ist so und so schwer und dann in 2 Wochen ist natürlich unmöglich, aber ja, für mich ist es einfach, die Kurzdistanz hat einfach eine wahnsinnig große Faszination für mich und dieser Speed nochmal mit diesen ganzen ITU Superstars zu erleben, das ist natürlich echt Wahnsinn und ja, ich finde einfach das Format auch eine ganz tolle Plattform, die uns da gegeben wird, unseren Sport nochmal zu repräsentieren jetzt in der Zeit und ich glaube, die haben da ein ganz tolles System gefunden, dass es wirklich, ja, aus sicherheitstechnischen, gesundheitstechnischen Gründen ganz toll ist, dass er die größtmögliche Sicherheit gewährleistet ist und ja, aber ich habe natürlich von 200 Meter Pool schwimmen, da würden die mich natürlich so dermaßen vernaschen, dass ich da natürlich echt schon ganz schön Respekt davor habe, aber wie gesagt, ich sehe es als Challenge und ich mache den Sport, weil ich besser werden will und dazu muss man eben an seine Grenze oder über seine Grenze hinaus getrieben werden und es ist genau die richtige Plattform, weil die Mädels, die würden mich zur absoluten Grenze treiben und drüber hinaus und ja, und natürlich ist es auch schön zu sehen, dass eben Kurzdistanz einen ganz anderen Speed hat wie jetzt Ironman, das ja vielen Leuten auch nicht bewusst ist. Mm. Und das mal zu highlighten, ist sicherlich auch schön für mich.
Ja, hast du dich da speziell darauf vorbereitet oder geht das jetzt komplett aus deinem Training für das Jahr 2021?
Nein, ich bin jetzt natürlich schon 2-mal bei der DTU mitgeschwommen bei den Jungen und habe auch kräftig 50er geballert. Ob das so gut für den Kopf ist, weiß ich jetzt nicht, um die Wahrheit mal direkt ins Gesicht zu sehen. Aber ja, ich meine halt auch bei 200 Meter Poolschwimmen, da kommt halt auch dieses ganze Schwimmerspezifische auch nochmal viel mehr zum Tragen, wie jetzt zum Beispiel richtige Rollwänden oder Startsprünge und sowas, dass ich ja, wenn er keinen Schwimmerhintergrund hat, verliert mir ja da nochmal ein doppelt mehr. Von daher, nee, ich habe versucht, mich in diesen 2 Wochen so gut es geht drauf vorzubereiten. Ich stelle mich auf viel Laktat und viel Schmerz ein und das ist genau das, was ich brauche und das bringt mich komplett aus meiner Komfortzone raus und macht mich dann hoffentlich auch schneller und vielleicht schmerztoleranter.
Ja, Laktat wird sicher eine Rolle spielen, Carbon weniger, wo wir hier beim Titel unseres Podcasts sind. Aber du brauchst ja auch nicht unter Wert verkaufen. Schwimmen hast du ja eigentlich erst nach deiner Kurzdistanzkarriere gelernt, oder?
Ja, gelernt habe ich es, also das meint man immer, aber ich meine, der Speed ist einfach ein komplett anderer. Wenn man mal sieht, das Niveau auf der Kurzdistanz ist einfach Wahnsinn. Also ich meine, ich nehme mal an, die Cassandre Brogron und die Chess Liermaus und die ganzen Mädels, die würden dann eine 2:10 ballern auf die 200 Meter. Das konnte ich noch nie, aber auf der Ironman-Distanz brauchst du das halt auch nicht. Und da ist da die Leistungsdichte auch nicht so hoch da vorne. Und deswegen, ich habe es weder mehr gelernt, noch bin ich überartig besser geworden. Ich vergleiche mich einfach mit anderen Leuten und das verschiebt die Verhältnisse einfach.
Ja, den Vergleich, den werden viele mitverfolgen können und am Sonntag ab 14 Uhr. Deine Domäne war ja immer das Laufen. 1 Kilometer ist verdammt kurz und das Laufen dort ist ja auch ein anderes als das flache Laufen auf der Straße. Hast du schon mal auf so einem komischen Gerät gestanden, wo da gelaufen wird am Sonntag?
Leider ja, muss ich sagen. Weil wir haben hier einen Curve am OSP und wobei ich sagen muss, im Laufen habe ich gerade wirklich, also das läuft gerade echt mega gut und ich liebäugel echt mal mit einem schnellen Laufwettkampf auch demnächst, weil das Laufen wirklich richtig gut gerade ist und ich bin mir auch sicher, dass ich so nah an 3 Minuten auch den Kilometer laufen kann. Aber dieses Curve war wirklich, also da kollabiere ich halt drauf. Weil das Problem ist, dass das so einen eigenen Widerstand hat. Weil wenn das einfach durchlaufen würde, dann wäre das ja wie so ein Hamsterrad, das sich immer beschleunigen würde. Und je schneller man läuft, desto mehr muss man quasi bergauf laufen. Man muss oben auf das Laufband treten. Und wenn man relativ leicht ist, dann bekommt man das Laufband nicht nach hinten beschleunigt. Das heißt, die Bodenkontaktzeit war mega lang und es hat sich angefühlt wie ein maximaler Bergaufsprint. Also es wird nicht nur proportional härter mit der Geschwindigkeit, sondern es wird auch noch proportional härter durch die Neigung, die ich dadurch ergibt. Und ja, ich hoffe, also ich bete, dass die irgendwie andere Curves haben, die vielleicht auf Körpergewicht eingestellt werden können, weil ich, also ich weiß auch nicht, ich bin da maximal gelaufen und bin da eine 3,32 gelaufen und das ist nicht konkurrenzfähig. Aber ich hoffe, den anderen geht's da auch so und ja, wie auch immer. Ist ja für alle gleich und
ja, dann wäre jetzt
ich hoffe, das Gewicht spielt jetzt nicht so eine Rolle dann.
Für den schnellen Lauf, den du vorhast, dann wäre jetzt eigentlich irgendwo ein Berglauf angesagt, oder?
Ja, also danach müsste man wirklich mal seine Form am Berg testen. Das ist Curve auf jeden Fall eine gute Option dafür.
Oder sonst ein Bahnlauf, irgendwie 5 Kilometer oder 10? Was schwebt dir da sonst noch vor?
Ach, also 5 Kilometer wäre ja meistens auf der Bahn. Also genau. Bahn möchte ich eigentlich ungern laufen. Aufgrund ja meiner Verletzungshistorie muss ich jetzt nicht unbedingt auf der Bahn laufen. Also wenn es manchmal gibt, ein schneller Zehner auf der Straße oder ein Halbmarathon, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
Okay. Ja, spannend, was da noch passieren wird in den nächsten Wochen im Laufen. Du hast ja auch am USP durchaus viele Kontakte zu Sportlern anderer Sportarten. Wie hat sich so der Triathlon da dargestellt im letzten halben Jahr? Andere Sportarten waren ja mal mehr, mal weniger betroffen. Wie ist so euer interdisziplinärer Austausch da?
Ja, also ich glaube, wir sind noch mit einem blauen Auge davongekommen hier, also speziell am OSP in Saarbrücken, weil sich der Landessportverband hier wirklich extrem für uns eingesetzt hat, für uns Triathleten, sodass wir nach 4 Wochen Lockdown auch wieder mit Sondergenehmigungen schwimmen durften. Also wir wurden dann aufgeteilt, dass nur noch 4 in diese Riesenschwimmhalle durften, jeder auf einer Bahn mit einer Bahn dazwischen und dann in mehreren Schichten. Also da wurde sich wirklich extrem eingesetzt und gut laufen und Radfahren, das ist ja eine Outdoor-Sportart. Wir hatten einigermaßen gutes Wetter, zur Not kann man die Rolle innen aufstellen. Also da hatten wir wirklich kaum Einschränkungen noch. Unsere Ringer hat es natürlich am meisten getroffen, also die durften ja keinen Kontakt zu anderen Leuten und Ringen ohne Körperkontakt ist
schwierig.
Extrem schwierig. Und es war dann echt sehr lustig, die Ringer, die haben sich Fahrräder zugelegt und die dann mal auf den Fahrrädern zu sehen, war natürlich echt cool und die haben sich dann auch ein paar Tipps geholt und sich mal unsere Fahrräder angeschaut, von daher war das echt total witzig und spannend eigentlich zu sehen, dass sich solche Spezialisten in der Sportart auch mal von uns Rat holen. Und ja, die Badmintonspieler konnten natürlich relativ schnell auch wieder anfangen und die Leichtathleten ja auch. Und ja, die Schwimmer, halt nur die Kaderathleten konnten dann auch wieder einsteigen. Aber am schlimmsten hat es wirklich unsere Ringer getroffen.
Das heißt, im Gegenzug bist du jetzt dann bald bei den Ringern auch mal im Training, oder?
Ach, für so einen Massenstart?
nee, ich befürchte, da kann ich nicht mithalten. Wobei ich ja mal Nahkampftraining gemacht habe, zu kurzen Standzeiten, um so ein bisschen die Angst vor diesem Fight an der Boje zu... Deswegen war ich mal ein paar Wochen im Nahkampftraining und habe dann auch Ringen gemacht. Aber es hat mir nicht so wahnsinnig weitergeholfen.
Die Boje hat's weggesteckt.
Ja, genau.
Die Boje hat's weggesteckt.
Ja, mit der Laktatdusche am Wochenende wartet ja jetzt die eine Herausforderung. Ansonsten viele Athleten kämpfen gerade mit Bestmarken, mit Strava-Comps und so weiter. Bist du da auch am Start?
Also Strava habe ich nicht. Also das interessiert mich irgendwie nicht so groß.
Es würde aber viele Leute interessieren, dir dazu folgen.
Ach so, also ich trainiere dann schon lieber für mich selber und versuche meine Leistung aufzubauen und dann in der realen Welt dann mich mit anderen in Echtzeit zu vergleichen. Und ich mache jetzt natürlich auch, ich bin jetzt in Heidelberg mal online mitgefahren, also ich bin da schon offen dafür. Jetzt meine große Leidenschaft für dieses Online-Computer-Dingsbums wird jetzt nie so ausbrechen. Aber was ich halt wirklich ganz toll finde, ich habe gestern zum Beispiel für DT Swiss einen Social Ride gemacht über Swift oder auch mal für Cervelo was gemacht. Und das ist natürlich eine super, super Plattform, um einfach mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und zusammen ein Event zu haben. Und das finde ich natürlich echt ganz tolle Sache. Aber jetzt das als Wettkampf oder so zu sehen, finde ich einfach noch so Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie komisch. Ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz so vergleichbar, weil man muss ja nur sagen, ach, ich wiege 45 Kilo und schon bin ich vorne dabei. das ist was, was mich irgendwie nicht so reizt. Das ist noch zu viel, ja, was ich denke, ist ein bisschen komisch.
Ja, ich glaube, es können viele unterschreiben. Also man sieht ja auch, das Interesse daran hat dann doch nachgelassen. Ich glaube schon, dass das Interesse an einem Rennen, wo die Menschen auch wirklich dann aufeinandertreffen, wie jetzt am Wochenende in Rotterdam, doch wieder ein bisschen größer sein wird.
Ja, definitiv. Also ich meine, da ist halt auch so, dass wirklich jeder die gleiche Rolle hat und wirklich jeder vorher gemessen wird und ja gewogen wird, sagen wir so, dass da die Verhältnisse einfach gleich sind. Und dadurch, dass man halt auf den Curve läuft, ich weiß nicht, ob das auch nach Gewicht eingestellt werden kann, das wäre natürlich vorteilhaft, sind dann doch die Voraussetzungen gleich für alle und das motiviert mich dann auch viel mehr, weil ich bin letztens auch im Online-Rennen mitgefahren und habe im Durchschnitt die meiste Watt getreten, aber andere war vor mir und da habe ich mir gedacht, hey, wie kann das gehen? Also das ist irgendwie komisch. Also,
Wie wichtig ist jetzt so ein solches Event für dich auch in Sachen Vermarktung? Eigentlich war ja jetzt dieses Jahr, wäre perfekt gewesen, aber du konntest dich, deinen Wettkampf ein Zug noch nicht groß zeigen jetzt. Wie wichtig ist es, dass solche Dinge wieder stattfinden und man dich auch sieht in der Öffentlichkeit?
Ja, natürlich ist es wichtig. Also ich meine, ich bin total dankbar für meine ganzen Sponsoren, die mir so treu die Stange halten, auch wenn ich jetzt keine große Gegenleistung jetzt in dem Sinn bieten konnte, dass ich die eben nicht präsentieren konnte. Von daher bin ich natürlich unheimlich dankbar, dass wir diese Plattform gerade kriegen, dass ich auch mal ein bisschen was zurückgeben kann, weil ich meine, meine Sponsoren, die sind wie jede andere Firma auch, hängen die durch und haben finanzielle Probleme und da bin ich extrem dankbar, dass ich so tolle Partner habe, die da auch in der schweren Zeit zu mir stehen und wenn ich da natürlich die Chance nutzen kann, die öffentlich zu repräsentieren, dann freue ich mich natürlich umso mehr.
Im Gegenzug hast du, als wir vor der Selfish Night im Dezember gesprochen hatten im Interview, auch ja eigentlich damit gehofft, neben den bereits bestehenden Sponsoren auch neue hinzuzugewinnen. Das ist wahrscheinlich in der Phase jetzt eher flach gefallen.
Das ist jetzt natürlich gerade eine schwierige Zeit. Aber wie gesagt, ich habe davor sehr gute Partner und Sponsoren abgeschlossen. Ich bin gut versorgt und habe ganz tolle Partner an meiner Seite. Von daher bin ich sehr dankbar, die zu haben. Und ja, ich bin versorgt und ich bin sehr glücklich mit dem, was ich habe. Und von daher ist alles gut.
Wie ist das so von Seiten der Rennveranstalter? Kommen da viele auf dich zu und sagen, ah, wir haben da vielleicht noch die Chance, im September was durchzuführen. Möchtest du nicht? Können wir dich verpflichten?
Bitte, ich habe jetzt, die Verbindung war gerade so schlecht.
Hoppla, hörst du uns wieder?
Die Verbindung war gerade so schlecht, ich habe jetzt die Frage nicht mitbekommen. Ja.
Wie weit ist es, treten da Rennveranstalter gerade auf dich zu und sagen, ah, wir sehen da noch so eine kleine Chance im September oder Oktober noch was stattfinden zu lassen und möchtest du nicht kommen?
Oh, das fängt alles, der Frank ehrlich sagt, für mich ab. Von daher werden bestimmt die ein oder anderen Anfragen kommen, aber ich glaube, zurzeit ist einfach sehr schwierig zu kalkulieren oder auch für die Veranstalter jetzt. Also wir haben natürlich ein bisschen was im Petto, wo wir hoffen, dass das stattfindet, aber so offiziell ist das noch nicht. Von daher, ja, ich glaube einfach, dass es selbst für die Veranstalter, dass die jetzt da nicht so groß die Marketingtrommel rühren, wenn die noch nicht wissen, ob das dann nicht doch kurzfristig abgesagt werden muss. Von daher hält sich das alles in Grenzen und wir sind dankbar für alles, was kommt und wählen da auch gezielt aus.
Ja, nun bist du Weltmeisterin bei den Profis auf Hawaii beim Ironman und erst danach ist eigentlich so richtig in Szene getreten oder auf den Plan getreten, die PTO als die Profi-Vereinigung im Triathlon, wie gesagt, in diesem Jahr schon mit einer eigenen Weltmeisterschaft. Wie sind deine Kontakte da? Wie wichtig bist du für die PTO und wie wichtig ist die PTO für dich?
Naja, also die PTO, muss man sagen, die hat uns natürlich gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit jetzt durch Corona-Lockdown natürlich extremst weitergeholfen, dadurch, dass sie einfach finanziellen Support geleistet haben aufgrund der ganzen Ausfälle von Wettkampfeinnahmen. Da bin ich natürlich unheimlich dankbar. Wir sind natürlich im regelmäßigen Kontakt und versuchen da, dass es ein Geben und Nehmen ist. Aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, konnten wir noch nicht richtig in Action treten, weil wir ja noch gar keine Wettkämpfe hatten. Wir hoffen natürlich auf Daytona und ich hätte mich gefreut, Samorin mal in diesem Team zu starten, in diesem Collins Cup. Das fand ich natürlich allein des Rennens wegen schon eine total spannende Geschichte. Ja, aber ja, grundsätzlich ist der Support von der PDO gerade in dieser schwierigen Zeit einfach ja fantastisch gewesen.
Ja, das heißt, wenn es zu Daytona kommt, ist es dein Jahreshighlight.
Ja, also man muss natürlich sehen, jetzt zur Zeit würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich unbedingt in die USA reisen würde und ob ich das kann. Und aber wenn sich das als gesundheitsverträglich entpuppt und man auch Flüge buchen kann und ja, da die Sicherheit sichergestellt ist, dann würde ich das natürlich gerne machen, Daytona.
Was weißt du von dem Rennen? Das hat ja schon ein paar Mal stattgefunden.
Ich weiß nur, dass es letztes Jahr stattgefunden hat, dass es ja auf dieser NASCAR-Strecke ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt noch irgendwie adaptieren, anpassen, wie auch immer. Also so große Informationen, neue Informationen habe ich jetzt auch nicht. Ich kenne nur das Rennen eben vom letzten Jahr. Und ja, man muss sehen, ob das stattfinden kann und wenn ja, wie es stattfinden kann. Aber genaue Informationen darüber haben wir auch noch nicht bekommen.
Ich kann dir nur sagen, die Kurven sind ähnlich geformt wie dein Laufband am Sonntag.
Oh, sehr gut.
Ja, jetzt ist Sonntag das Rennen, heute ist Dienstag. Wie geht die Woche für dich weiter bis dahin? Wie intensiv wirst du tapern?
Naja, ich will jetzt schon ein bisschen rausnehmen. Also heute bin ich nochmal sehr intensiv. Also letzte Woche war wirklich sehr hart, wo ich wirklich sehr schnelle, sehr kurze Intervalle gemacht habe, um einfach mal das System an dieses maximale Laktat zu gewöhnen. Ich meine, ich bin so und so jemand, der gut Laktat produzieren kann, aber das dann auch wieder zu verarbeiten, das ist sowas, das muss ich jetzt auch mal wieder meinem Körper beibringen. Ja, heute bin ich nochmal sehr intensiv geschwommen, morgen will ich nochmal eine kleine Spitze im Laufen und Radfahren setzen und dann heißt es eigentlich wirklich frisch werden, weil ja, wie gesagt, das ist ein Rennen, das dauert 12,5-13 Minuten, da ist die Frische das A und O, von daher will ich da jetzt die Woche immer die Welt aus den Angeln reißen.
Okay, okay.
Und Zielsetzung für Sonntag, Top 5 oder Top 10?
Mich selbst zu schlagen. Also wie gesagt, man weiß ja, dass es echt mein größtes Ziel ist, einfach ja meine eigene gedachte Leistungsgrenze irgendwie drüber raus zu pushen. Und gerade in der aktuellen Situation weiß man ja nie, grundsätzlich dürfte ich keine Chance haben gegen die ITU-Athleten. Man weiß ja nie in der Corona-Zeit, wer welche Vorbereitungsmöglichkeiten überhaupt hatte, wie sehr welche Länder eingeschränkt waren. Von daher glaube ich, ja, ich gehe da komplett unvoreingenommen hin. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Ich weiß nur, ich stelle mich an die Startlinie und drücke für 45 Minuten das Gaspedal maximal durch. Und dann kann ich danach zufrieden sein, egal mit welcher Leistung. Ich habe da keinen Druck. Ich freue mich, dass ich die Ehre habe, mit diesen Kurzdistanz-Profis nochmal an die Startlinie zu treten. Und ja, alles andere ist offen und ich freue mich einfach, dass wir wieder die Möglichkeit haben, unseren Sport zu repräsentieren. Ich hoffe, wir bieten eine gute Show für alle und ja, das ist mein Ziel.
Es hört sich auf jeden Fall spektakulär an. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn man nach einem Kilometer auf dem Hamsterrad dann schwimmen soll. Also hast du das speziell trainiert?
Ich,
so die
ich einzelnen... hoffe, ich kriege die Bahn an der Seite, wo ich mich an der Wand befreien kann. Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, das wird der Laktat-Overkill, aber ich hoffe, dass es auch viel Spaß macht und dass es allen anderen genauso geht und wir zusammen leiden und einfach das Beste aus uns rausholen.
Wie siehst du überhaupt solche Formate im gesamten Triathlon-Zirkus? Bringt das Ganze nach vorne oder ist das jetzt ein Lückenfüller, ein Pausenfüller?
Also ich finde das System Super League grundsätzlich genial. Also ich habe das schon letztes Jahr immer am Computer live verfolgt, weil ich das einfach wahnsinnig attraktiv finde. Diese kurzen, schnellen Formate, das ist einfach unheimlich attraktiv zuzuschauen. Und deswegen war ich gleich Feuer und Flamme, dass ich da überhaupt gefragt wurde und wollte da mitmachen. Von daher sehe ich das sehr zukunftsträchtig und gerade in der Corona-Zeit, klar, muss man das mit dem Laufband und Swift machen, aber aufgrund der kurzen Distanz finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich meine, das Verletzungsrisiko ist auch geringer, du kannst dich maximal ausbelassen, ohne dass du irgendwelche komischen Radstürze riskierst, weil manche komplett neben der Kappe sind. Von daher finde ich das eigentlich für das Format eigentlich die richtige Herangehensweise fast, weil mir wäre fast ein normales Radrennen einfach zu gefährlich auch. Ich bin das nicht mehr gewohnt, da in den Pulk zu fahren unter maximaler Belastung. Da musst du ja auch dein Rad echt gut beherrschen und musst, ja, das die Skills, die habe ich einfach im Moment gerade nicht. Von daher bin ich extrem froh, dass es eben kontrolliert auf einem Swift und auf dem Laufband ist.
Ja. Also ein großes Wiedersehen mit der ehemaligen Kurzdistanzkonkurrenz, auch wenn viele von denen jetzt neu dabei sind, die damals noch gar nicht so in der Spitze waren. Der große Schwerpunkt wird aber sicher ja jetzt noch 14 Monate in der Zukunft liegen, nächstes Jahr Hawaii. Wie verfolgst du so deine Konkurrentinnen, die im letzten Jahr so in den Top 10 auf Hawaii gelandet sind?
Ach, ehrlich gesagt gar nicht, weil ich meine, das nützt ja auch nichts, irgendwelche Leute auf Instagram zu folgen oder zu stalken. Ich meine, das ist ja alles nur Fake und jeder stellt sich natürlich, ja, jeder trainiert immer in der Sonne, ist super fit und durchtrainiert. Von daher...
Ja, normal.
Und ist dabei gesund. Ja.
Von daher konzentriere ich mich erstmal auf Super League am Sonntag und versuche einfach meine eigene Leistung hochzubringen und dann im Oktober wird sich zeigen, was alles gebracht hat. Es zählt halt dieser eine Tag im Jahr und das ist völlig egal, was man davor macht oder wie man sich irgendwo darstellt oder was man getan und gemacht hat. An dem einen Tag zählt es eben und dann muss man eben das aufs Parkett bringen und alles andere ist eigentlich völlig egal.
Hast du irgendwann gezweifelt am nächsten Oktober? Hast du immer gesagt, ach, das ist mir jetzt alles zu zäh und ich bin jetzt auch keine 23 mehr. Das war es für mich als Triathletin. Ich höre da auf, wo es am schönsten ist. Ich bin Weltmeisterin und so ein Zweijahresloch, das ist mir doch zu groß.
Nee, weil ich habe ja, also das sage ich ja schon mantrahaft, ich mache einfach den Sport nicht, weil ich meine Medaillensammlung erweitern will oder weil ich irgendwelche Pokaljäger bin. Klar, das ist die Krönung, wenn man was gewinnt, aber ich mache den Sport, weil ich besser werden will und ich mache jetzt Ironman seit 2 Jahren. Das kann nicht sein, dass man da schon am Ende der Fahnenstange ist. Ich glaube, gerade am Rad ist noch echt Entwicklungspotenzial da, was ich aushören möchte. Ich möchte auch irgendwann mal schneller laufen hinten raus und schwimmen könnte auch besser sein. Von daher, ja, ich mache das einfach, weil ich denke und weil ich in mir so eine Stimme habe, die sagt, es geht noch besser. Ob ich nochmal Weltmeisterin will, keine Ahnung. Wer weiß, was danach kommt. Aber ich weiß, dass ich, glaube ich, meine Leistung noch verbessern kann. Und solange ich noch diese Hoffnung und diesen Drang in mir habe, besser zu werden, will ich das auch machen. Und wenn ich irgendwann merke, der ganze Aufwand steht nicht mehr im Verhältnis zu der Leistung, die dabei rauskommt, dann will ich mir das anders überlegen. Aber zurzeit sehe ich keinen Grund, aufzuhören. Und
Dein männlicher Counterpart Jan Frodeno wird heute stolze 39 Jahre alt. Der wird beim nächsten Ironman Hawaii 40 sein.
Und will ja noch dreimal gewinnen.
Eben, also ich glaube, man muss sich ja nur mal Eliud Kipchoge anschauen. Ich glaube, der ist weit über 40 und ist der absolut schnellste Marathonmensch. Ich glaube einfach, dass Alter einfach eine Zahl ist und man vielleicht das auch gern als Ausrede nimmt, sich vielleicht nicht mehr so quälen zu müssen, weil man denkt, oh, man ist jetzt so alt, man kann nicht mehr schnell. Aber ich glaube, das ist einfach, man ist so alt und will nicht mehr schnell. Und wenn man eben noch gewillt ist, sich täglich richtig in den Hintern zu treten und an sich zu arbeiten und man Ziele und Motivation hat, dann ist Alter eine Zahl. Und man muss halt dementsprechend einen guten Coach haben, der dann halt vielleicht ein bisschen anders trainiert oder da eben mit dem Alter umzugehen weiß.
Ja. Oh, jetzt fährt hier gerade ein Motorrad aus. Wir müssen hier bei offenem Fenster arbeiten. Es ist so heiß hier. Ja, nehme ich gerne als Schlusswort, das mit dem Alter. Ja, Anne.
Wir sind auf jeden Fall erstmal gespannt, wie der Sonntag ablaufen wird für dich. Kannst du uns ja gerne nochmal berichten in der kommenden Woche, wie es dir gegangen ist. Und,
wenn ich überlebt habe.
Das hoffen wir nicht.
Ja, wir sind sehr gespannt. Wie gesagt, Sonntag 14 bis 16 Uhr live im Internet auf superleaguetriathlon.com. Anne, wir sind bei dir.
Genau, wir drücken die Daumen.
Super, vielen Dank.
Danke. Einen schönen Tag noch und viel Erfolg am Wochenende. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss. Ja, spannend. Genau.
Wie, unsere Weltmeisterin.
Ja. Bescheiden wie eh und je. Also, das war auch im Dezember vor der Selfish Night, was ich eben schon angesprochen hatte, dieses Interview. Einfach war ich so begeistert von dieser Bescheidenheit, die eine Person an den Tag bringen kann, die gerade, wie sie schon gesagt hat,
6 Wochen vorher Weltmeisterin geworden
genau, ist. Genau, und von allen in den Himmel gelobt wird, aber zufrieden ist, wenn sie in Plaitas ihre Runden drehen kann und morgens ihr Müsli hat, ihre Haferflocken, dann ist sie zufrieden.
Ja.
Und das ist mehr als lobenswert, würde ich sagen.
Ja, ich meine, wir haben es schon ein paar Mal gehabt. Es gibt verschiedenste Typen da draußen und es gibt ganz offensichtlich auch verschiedenste Wege, die zum Erfolg führen.
Genau. Ja,
und der Weg, den Anne da eingeschlagen hat, der ist auf keinen Fall der unsympathischste.
Nee, also, das definitiv das ist, nicht.
Ja. Da gibt es viele Age-Grupper, die ja weit mehr Bohe um ihre eigene Person machen.
Das stimmt wohl, ja. Ja, genau. Anne hat es ja eben schon quasi für uns so ein bisschen die Überleitung gebracht. Am Wochenende soll nicht nur in Rotterdam Triathlon stattfinden, sondern auch virtuell in Viernheim, nämlich das letzte Rennen des Rhein-Neckar-Cups, soll am 23. August, also auch am Sonntag, über die Bühne gehen. Dort hatten sich die Veranstalter im Prinzip auch im April Gedanken gemacht, wie das Jahr so ausgehen soll oder ob überhaupt noch was stattfinden kann. Und dann hat man sich kurzfristig dazu entschieden, ja, wir wollen auf jeden Fall was anbieten. Dann natürlich in virtueller Form. Und dann ist man zusammen mit Ruvi ins Gespräch gekommen und hat dann quasi die vier Strecken des Rhein-Neckar-Cups abgefahren. Da hat mir der Organisator des Cups, Jürgen Hilberath, hat mir nochmal gesagt, dass sie sich da dann ordentlich ins Zeug gelegt hätten. Die Strecken sind dann teilweise 7 bis 8 Mal abgefahren. Je nachdem, bis dann die Qualität und das Wetter gestimmt hat und man die Strecke einmal vernünftig aufgenommen hatte. Und ja, so hat dann am 7. Juni quasi das erste Rennen des Rhein-Neckar-Cups stattgefunden in Musbach. Da war unter anderem Justus Nieschlag dabei. Dann am 18. Juli hat der Römermann virtuell als Radrennen auf Ruvi stattgefunden. Da war Florian Angert dabei und Anne hat es ja eben schon angesprochen. Am 26. Juli dann der Heidelberg-Man, bei dem Anne auch als Siegerin aus dem Rennen gegangen ist. Und genau, bei den Männern gab es Max Sasserath, der bisher alle drei Rennen gewonnen hat und der jetzt auch im vierten Rennen natürlich Gas geben will. Und bei den Frauen gibt es tatsächlich auch noch eine sehr prominente Starterin, nämlich die Britin Emma Pellent, soll ebenfalls an den Start gehen und unter anderem Vize-Weltmeisterin aus dem Jahr 2017 auf der 70-3-Distanz. Und genau, die wird am Sonntag da auch starten wollen. Anschauen kann man sich das Ganze ab 10 Uhr, da soll es losgehen. Und es ist auch ein offenes Rennen, das heißt, wer Lust und Zeit hat, kann auch noch bei dem Rennen mitfahren. Dafür muss man nach Infos des Veranstalters einen Probemonat bei Ruvi buchen, der kostenlos zu scheinen seid und kann dann auch mitfahren. Und die Strecken sollen wohl auch nach dem Rennen noch weiterhin verfügbar sein. Also wer aus der Region kennt und dann an einem verregneten Sonntag irgendwann mal demnächst die Strecke des Römermann abfahren will, der kann sich dann da auch nochmal das Ganze zu Gemüte führen. Und es gibt wohl auch erste Überlegungen, diesen Rhein-Neckar-Cup an den Adventssonntagen nochmal als zweite Version stattfinden zu lassen, sodass quasi mitten im tiefsten Winter nochmal ein bisschen Triathlon stattfinden kann
in Deutschland. Ja, vielleicht eine gute Idee. Also wir sehen ja überall, dass der große Hype auf Indoor-Training gerade so ein bisschen abgeflaut ist. Das Wetter draußen ist perfekt für Outdoor-Einheiten.
Ja.
Ich bin auch schon länger nicht mehr Indoor gefahren, muss ich gestehen. Also die großen Unterschiede, Ruvi ist ja eigentlich eher bekannt geworden durch die Partnerschaft mit Ironman. Da fährt man eben in nicht ganz so virtuellen Welten wie auf Swift. Swift hat eben artistische Welten, ja, ein New York der Zukunft und so weiter, jetzt neu Frankreich. Ich habe selber noch nicht ausprobiert und bei Ruvi gibt es eben Originalfilme von Originalstrecken. Das werden immer mehr und so kann sich jeder da halt aussuchen, wo er gerne mitfahren möchte. Bei Swift ist, glaube ich, das Thema Rennen noch ein bisschen weiterentwickelt. Da gibt es jetzt auch neue Devices, wo eben auch die Lenkung bei Rennen eine Rolle spielt.
Genau.
Wir werden das demnächst testen, wo man eben dann auch Kurven schneiden oder Haken schlagen kann und so weiter. Also das entwickelt sich alles weiter. Da sind wir sehr gespannt, aber wie gesagt, momentan sind wir gerne alle draußen unterwegs.
Ja, wohl, bei mir ist jetzt tatsächlich, ich habe zusammen mit Nils Wiefert, unserem Chefredakteur, letzte Woche schon den ersten Rollentrainer oben aufgebaut mit dem Rad, was wir bekommen haben, weil so langsam der große Rollentrainer-Test für unser Herbst-Special beginnt und die meisten Rollentrainer sind auch schon eingetrudelt im Haus und wir warten noch, wie du es schon gesagt hast, auf so ein paar Special-Feature und Neuerungen auf dem Markt, die das Ganze dann nochmal realistischer erscheinen lassen sollen. Und da geht es dann die nächsten Wochen trotz 30 Grad für meinen Kollegen Bengt und mich doch öfters mal auf die Rolle.
Ja, da oben sind sogar 32.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht kann man sogar schon eine 4 vorne dran schreiben. Ich weiß es nicht genau.
Ja, am Ende der Einheit auf jeden Fall. Da kann ich mal gerade schauen. Ich kann euch live meine Körperkerntemperatur jetzt sagen. Ich bin ja am Testen hier, habe das Device aktiviert. Und jetzt wird es gerade nicht gefunden.
Du musst doch schütteln, hast du gesagt.
Ja, genau. Also meine letzte Körperkerntemperatur war 37,01 Grad.
Das klingt schon fast kühl.
Ja, also die wird jetzt im Minutenrhythmus übertragen. Ich bin ja am Samstag, ich habe es letzte Woche angekündigt im Podcast, ich habe es ja wahrgemacht, ich habe meinen Opa zu seinem 99. Geburtstag beehrt, indem ich mit dem Rad hingefahren bin. Es waren am Ende 227 Kilometer. Hatte damit zu tun, dass ich natürlich nicht wieder im direkten Weg über die Elbe gekommen bin, sondern wegen Niedrigwassers erstmal mit der Fähre einen Umweg fahren musste und bin gestartet bei 36,7 Grad Körperkerntemperatur und tatsächlich bei über 39 Grad irgendwann halb verdurstet an der Tankstelle gestrandet. Da hatte ich dann mal wieder drauf geschaut.
Oh je.
Ja.
Wie lange hat es dann gedauert, bis das dann wieder runtergegangen ist von der Temperatur? Hast du es beobachtet?
Das ging dann relativ schnell. Ja, ja, also okay. So langsam freunde ich mich an mit den Werten, die man da so misst. Also so zur Einordnung, man hat Wattwerte, die messen wirklich unmittelbar die Leistung. Mhm. Dann hat man Pulswerte, die verzögert reagieren und auch noch andere Implikationen mit erfassen, wie zum Beispiel Klima. Gesundheitszustand, Erholungszustand und so weiter. Das wirkt sich bekanntermaßen alles auf den Puls aus. Und die Körperkerntemperatur, die reagiert sehr langfristig. Ja. Also da kann man eben auch gucken, Regenerationszustand, drohende Infekte und so weiter. Also dieses Device, was ich hier teste, hat eine Batterielaufzeit von 6 Tagen ununterbrochen. Ja. Also da kann man eine Menge tracken. Das ist alles noch im Beta-Stadium, aber ich finde schon mal sehr spannend, was dabei rauskommt.
Das stimmt. Passt so ein bisschen zu dem Thema, was ich in der nächsten Ausgabe ein bisschen behandeln werde, nämlich das Thema Datensammeln. Wo es aufhört, wo es zur Sucht wird und wo es noch
spannend. Ja,
wo es noch
nötig ist.
Du
weißt, dass du dich damit sehr unbeliebt machen kannst
das in der Zielgruppe. Kann sehr gut sein, aber wir haben einfach festgestellt, dass nicht Strava, sondern Garmin für ein paar Tage offline war, wie groß der Schrei gewesen ist,
oh ja.
Als die Aktivität nicht getrackt und nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden konnten. Und dem will ich mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen und mal ein bisschen nachgehen, wie sehr das nötig ist und was davon wirklich für den Alltag und den Age-Grouper benötigt wird.
Ja, schauen. Wir haben gleich noch eine Menge Daten von wirklich extremen Sport. Ereignissen kann man fast nicht sagen, extremen Menschen in diesem Sport.
Ja. Genau.
Vorher haben wir für euch noch unseren Präsenter. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Hannes Hawaii Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes Hawaii Tours euer Experte für Triathlonreisen aller Art. Von November bis Mai werden Trainingslager für jedes Leistungslevel auf Mallorca und Fuerteventura angeboten. Ich war ja selber in diesem Jahr auf Fuerteventura, als das Ganze noch ging und offen war. Habe eigentlich so die beste Zeit des Jahres erwischt. Traumwetter, es war vor dem Sandsturm und vor allem vor dem Lockdown. Also da geht es auf Fuerteventura eigentlich immer so im November, Dezember los. Zunächst mit Schwimmcamps. Und da hoffen wir drauf, dass es da auch in diesem Jahr eine Saison gibt, unter allen Vorsichtsmaßnahmen, die man natürlich ergreifen muss. Aber das ist wieder geplant. Auch in diesen besonderen Zeiten ist das Team aus Experten und Guides für euch da. Mit neuem Hygienekonzept starten schon bald die Schwimmcamps im Plaitas Resort. Das macht, glaube ich, offiziell am 1.9. auf. Und dann hoffen wir, dass auch Flüge gehen und da alles wieder anlaufen kann, weil je länger das Ganze dauert, desto schwieriger wird natürlich auch die Zukunft für diese Resorts, die eben doch sehr auf die Sportler ausgelegt sind. Ne? Aber Hannes wäre nicht Hannes und das Team von Hannes Hawaii Tours nicht Hannes Hawaii Tours, wenn die sich nicht auch Gedanken machen würden. Von daher gibt es in diesem Winter neu im Programm auch Skitouren und Langlaufcamps. Und ja, passt jetzt nicht zum Namen Hawaii, aber ist die perfekte Vorbereitung sicher auf die Herausforderungen des kommenden Sommers. Also neu bei Hannes Hawaii Tours, Skitouren und Langlaufcamps. Auch wir sind da im Gespräch, was wir noch zusammen veranstalten können. Dazu demnächst mehr.
Ja, genau. Das hat Hannes mir schon im Interview verraten im April, als Corona in Deutschland so richtig eingeschlagen hatte, dass es auch wohl Überlegungen gibt, ja ins eigene Land, also im Allgäu mehr zu machen. Da wird man sicherlich dann auch in den kommenden Monaten mehr erfahren und mehr möglich sein. Ja.
Jetzt gerade läuft ein Camp im Allgäu, ich glaube mit Utz Brenner als Chefcoach, der auch auf Fuerteventura war, als ich im Frühjahr da war. Ganz tolles Programm, was er immer abspült. Super Stimmung kann man nur sagen, also wenn so die passenden Originale da zusammenkommen, ja, genau. Ja, also im Frühjahr war es die Konstellation Uns Brenner und Jan Raphael, also es war großartig, ja, ganz großes Kino und das Camp ist auch gut gebucht gewesen jetzt, was da im Allgäu stattfindet und ja, wünschen wir denen mal das gleiche Wetter, wie wir es hier haben.
Ja, ja, dann geht das ganz gut, dann hat man auch fast hawaiianische Verhältnisse. Ja, genau.
Ja, damit zurück zu den Extremen.
Genau, und das ist ja quasi gefühlt so der zweite Trend, neben dem, dass alle irgendwie auf Strava und Co. Ihre Bestleistungen unterbieten wollen, gibt es gefühlt auch sehr viele Extrem-Triathlon-Versuche, zumindest momentan, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit auch präsent sind. Einer von den beiden Großen ist oder war Dirk Leonhardt, der jetzt am Samstag eine 30-fache Langdistanz beendet hat. Eine große oder beziehungsweise lange Abenteuerreise über 45 Tage. 6.920 Kilometer hat er insgesamt absolviert. Hat sich die letzten 5 Kilometer dann nochmal quasi für den Samstag aufgespart, so als letzte Ehrenrunde in seinem Dorf in Hessen, in Bruchköbel. Und ja, es war auch, glaube ich, zwischendurch eine ganz schöne Tortur, wenn man so seinen Instagram-Account verfolgt hat oder auch auf Strava gesehen hat, was so die Tagestempo und Einheiten waren, dann war es am Ende eine ganz schöne Qual.
Ja.
Da war, glaube ich, am Ende dann wirklich nur noch das Ziel, anzukommen. Ja. Also
es ging los, dass er erstmal eine Woche geschwommen ist.
Genau, ja, 20 Kilometer schwimmen, dafür hat er dann 8 Tage gebraucht.
Also 20 Kilometer jeden Tag.
Jetzt muss ich gerade überlegen.
20 mal 8 sind...
Nee, 20 insgesamt. 30 mal... Nee. Nee, Quatsch. Nee, das stimmt nicht. Da habe ich hier was Falsches aufgeschrieben.
30 mal 3,8 sind ja ungefähr 120 Kilometer.
120 Kilometer, genau. Das dürfte stimmen.
Mir war irgendwas, dass er jeden Tag da irgendwo
genau.
Nur schwimmt.
Ja, genau. Dann 5.400 Kilometer auf dem Rad. Da hat er dann ungefähr so 16 bis 18 Stunden am Tag im Rhein-Main-Gebiet abgespult. Das auch nicht ganz ohne Hindernisse und Hürden. Also er ist einmal auf ein parkendes Auto aufgefahren und ist dabei gestürzt. Hatte dann natürlich auf der Distanz mehrere Defekte am Rad. Das ist natürlich, das bleibt nicht aus. Und
gehört dazu, ja.
Ja, genau. Und das Laufen war im Prinzip dann auch von Anfang an eine schmerzhafte Sache, weil er direkt am Anfang eine Knochenhautentzündung hatte und im Prinzip seit den ersten Kilometern auf der Laufstrecke gar nicht richtig Gas geben konnte und ist im Prinzip, hatte eine 20-Kilometer-Runde, die bei ihm in der Heimat, in der Gegend um den Block ging, in Anführungsstrichen, und hat so im Schnitt so rund 4 Stunden pro Halbmarathon gebraucht, was so einem knappen 11er-Schnitt pro Kilometer entspricht. Also ist meistens eher gegangen als gelaufen.
Ja,
ja. Hatte dabei dann trotzdem sehr viel Unterstützung aus der Region, aus dem Freundeskreis und auch von vielen Triathleten aus dem Gebiet, die ihn da weiter gepusht haben, dass er das zu Ende bringt. Und ja, zeitliches Limit gab es im Prinzip nur so halb. seine Frau hatte ihm die Einschulung seines Sohns oder eines seiner beiden Söhne als Frist gesetzt, die er dann auch ja mit 2 Tagen geschafft hatte. Also Ziellandung, Punktlandung könnte man sagen.
Ja.
Genau. Und ja, mit dieser Leistung hat er sich offiziell ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen mit dem längsten Triathlon der Welt.
Und da gab es einige Anmerkungen schon im Netz,
genau. Ob
das denn alles so stimmt.
Warum
und so
ist das ein Weltrekord? Ja.
Und da hast du recherchiert.
Genau, und zwar, also laut Guinness-Buch gab es diesen Rekord zuletzt, oder wurde der Rekord zuletzt 2017 aufgestellt von einer Italienerin, Ilaria Corli, die über 5.000 oder knapp 5.700 Kilometer unterwegs gewesen ist im Jahr 2017. Und genau, und das Ganze hat bei ihr auch ein bisschen länger stattgefunden. Sie war zwischen dem 1. Juni und dem 25. August unterwegs, also deutlich, deutlich länger, hatte aber auch die, würde ich sagen, deutlich schönere Strecke. Also sie ist von Frankreich über Spanien, Belgien, Niederlande, Deutschland, Österreich und zurück nach Verona. Gut, das war jetzt Corona-bedingt bei Dirk Leonhardt wahrscheinlich nicht der Fall, dass man da irgendwie das Ganze ausweiten konnte, die Strecke. Und Ja, insgesamt gibt es im Guinness-Buch auch noch ein paar andere Einträge natürlich zum Thema Triathlon. Also wenn man da den Suchbegriff eingibt, sind es insgesamt 48, die Suche da ausspuckt. Unter anderem zwei wohl allen bekannte Namen wie Jan Frodeno und Daniela Rief, die natürlich den Rekord auf Hawaii, den Streckenrekord halten.
Mhm. Und auch ist Frodenos insgesamt Bestzeit aus Rot auch verzeichnet?
Die war, glaube ich, nicht dabei, nee. Also es ist, ich hatte auch so das Gefühl bei der Suche, dass es ein bisschen lückenhaft ist. Also einige Rekorde davon sind wahrscheinlich längst überholt worden, wurden nur einfach nicht offiziell angemeldet oder dann gab es vielleicht irgendwie bei der Messung einen Fehler und deswegen wurden sie nicht akzeptiert. Deswegen kommt auch, glaube ich, so dieses Gefühl auf, warum ist das jetzt ein Weltrekord? Das gab es ja schon mal alles.
Ja,
und
ja.
Genau, und es gab nämlich auch im Jahr 2015 bereits einen Amerikaner, James Lawrence, der nämlich auch 50 Ironman in 50 Tagen absolviert hat, also 50 Langdistanzen in 50 Tagen und dabei sogar auch noch in allen 50 US-Staaten.
Genau, logistische Herausforderung.
Ja, neben der sportlichen Herausforderung auch eine logistische.
Mhm.
Ja, er ist auf Hawaii gestartet, da hat er seine erste Langdistanz dann absolviert und danach dann die an 49 anderen Staaten abgearbeitet.
Okay.
Gibt sogar eine Dokumentation auf Amazon Prime zu, die wollte ich mir die Tage jetzt mal angucken, als ich das gesehen habe. Da ist das alles nochmal auf Film festgehalten und ja, wenn man streng genommen sieht, ist das ja eigentlich, würde das ja den Rekord von Herrn Leonard eigentlich überbieten, wenn ich das jetzt so richtig überlege. Aber ja.
Ja, bunte Vögel gab's immer schon. Ja,
ja, genau.
An Luis Alvarez, der an zwei Tagen hintereinander einen Ironman auf zwei Kontinenten gemacht hat und zwischendurch in seinem Privatjet drüber gejettet ist irgendwie. Der verrückte Mexikaner, der ja, überall schon am Start war, sogar hier in Hamburg.
Ja.
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 Hiromu Inada. Der
genau.
Ist Finisher auf Hawaii mit 85 Jahren.
Ja, 2018, als er ins Ziel gekommen ist. Ja.
Genau, mit 85 Jahren, 328 Tagen.
Mhm.
Otto, wenn du uns hörst, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Otto,
das wirst du schaffen.
Ja.
Wie viele Jahre hat er bis dahin noch? Ich weiß es gar nicht.
Otto wollte ja in der M75 angreifen. Mhm. Ne? Also ja, Otto, wir lassen dich nicht gehen. Ne?
Du bleibst uns noch ein paar
den
Jahre.
Nagel, ja. Den rostigen Nagel, den du immer mit dir schleppst, den werden wir immer mal
vergraben.
Ja, nee. Ja. Das. Ja. Lassen wir uns nicht nehmen.
Ja, nee. Genau. Und ein weiterer Rekordversuch, oder nee, ist ja eigentlich eher kein Rekordversuch, aber ein Extrem-Triathlon, der ja momentan noch stattfindet, den bei uns auf der Seite ja auch täglich im neuen Update geht, ist der von Jonas Deichmann, der mit seiner 16-fachen Langdistanz einmal Deutschland umrunden will und da jetzt mittlerweile auch kurz vorm Ziel ist, ist jetzt im tiefsten Bayern, hat heute Morgen das Update gegeben, dass er vielleicht für die nächsten 50 Kilometer nicht erreichbar ist, weil er im tiefsten bayerischen Niemandsland unterwegs ist in der Diaspora und ja, hat sich da den Sonntag jetzt mal als Zieleinlauf in seiner Heimat Lindau errechnet, noch so knapp 230 Kilometer, die er zu laufen hat und ja, hat er jetzt in den letzten Tagen deutlich mit dem Wetter zu kämpfen gehabt, also das können wir uns in Hamburg irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, ne? Also dass es so viel Regen jetzt gegeben hat die letzten Tage, also hier war es ja tatsächlich die letzten 10 Tage gefühlt sehr warm. Es gab auch, glaube ich, einen neuen Wetterrekord hier in Hamburg mit irgendwie 8 Tagen am Stück über 30 Grad. Von daher können wir uns das
gefühlt
mit dem Regen,
kann ich das bestätigen.
Ja, genau. Mit dem schlechten Wetter gar nicht so vorstellen, aber genau, der ist da jetzt auch auf der Zielgeraden. Und das Ganze ist ja bei ihm auch nur Vorbereitung auf das ganz Große, weil er ja eigentlich ab im Herbst den Triathlon einmal um die Welt absolvieren will. Schauen wir mal, ob das klappt.
Mhm.
Da wird auf jeden Fall, wird er uns nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächste Woche im Podcast wird er berichten, was er alles erlebt hat und wie realistisch das ganz große Vorhaben dann ist.
Ja, das ist, da freue ich mich drauf. Nächste Woche.
Genau.
Wir haben aber, das soll jetzt nicht der Rausschmeißer sein, wenn wir schon über die nächste Woche reden, wir haben noch zwei Themen hier. Ich glaube, über die Saisoneröffnung von Ironman in Tallinn, da können wir auch nächste Woche noch sprechen.
Ja, genau.
Da tut sich gerade etwas. Also ja, Saisoneröffnung im September. Bisher hat nicht viel stattgefunden. Einzelne Rennen bröckeln wieder, aber da gehen wir noch mal weiter im Detail drauf ein, was sich da abspielen wird. Wir haben noch eine Handicap-Staffel.
Genau. In Rot soll auch noch so etwas wie Triathlon stattfinden. Nämlich auch am Wochenende der Challenge Davos am 6. September wollen drei Sportler mit Handicap die Zeit von Andreas Dreiz aus dem Vorjahr, also hat es ja letzten Jahr knapp unter 8 Stunden geschafft, ins Ziel zu kommen bei seinem Heimsieg. Und die drei Sportler wollen die 7:59:02 von Andy Dreiz aus dem Vorjahr unterbieten. Und Andreas Dreiz ist auch Mentor der ganzen Aktion. Und an den Start gehen wollen Christiane Rempe als Schwimmerin, die ist auch schon hat schon bei den Paralympics gewonnen und hat durch eine Krankheit in der Kindheit ihr rechtes Bein verloren. Und die macht quasi den Anfang im Rotsee, soll dort...
Für mich ja nach wie vor die schönere Schwimmstrecke, ja. Rotgeschichte. Ja, ich habe beides erlebt,
ja.
Beides erleben dürfen, aber diese Rotsee-Atmosphäre aus meinem Start 1996, ja, die werde ich nicht vergessen.
Ja, genau.
Und vielleicht auch, weil es mein bestes Rennen war.
Genau, dann gibt sie den Staffelstab, den virtuellen, an Tim Kleinrichter ab, der ist nach einem Radunfall sehr stark sehbehindert und hat wohl nur noch 2% Sehstärke, was unfassbar wenig ist. Also ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und der wird in Begleitung mit einem Arzt auf einem Tandemrad unterwegs sein. Und Thomas Frühwirth komplettiert die Staffel dann mit seinem Handrollstuhl auf der Marathonstrecke. Und genau, insgesamt wollen sie die knapp 8 Stunden dann einmal unterbieten und das Ganze soll auch noch für einen guten Zweck stattfinden, für mehrere Projekte vor Ort, die sie da mit dieser Langdistanz unterstützen wollen.
Ja, das ist ein ambitioniertes Projekt, also ja, ich sag mal, Handrollstuhl ist definitiv ein schnelleres Verkehrsmittel als die Füße, wenn man läuft, ja, also die Laufzeit wird es wahrscheinlich rausholen müssen,
ja.
Also ist für mich schwer vorstellbar, dass ein Tandem schneller fährt als Andy Dreiz und auch beim Schwimmen mit nur einem Bein.
Das wird also auch schwierig, ja.
Das wird wahrscheinlich eine Aufholjagd auf der Marathonstrecke dann werden, ja. Sehr spannend. Ja, ja. Das Ganze ist für einen guten Zweck.
Genau.
Von daher berichten wir doch gerne drüber.
Deswegen, ja.
Ja.
Jawohl.
Ja, wir sind noch nicht durch mit den Extremen. Wir haben nämlich noch die Einheit der Woche. Und wir müssen ja sagen, Einheiten der Woche, dieses Format, was ja eher so Simons Geschichte ist, wo er sich mal so einzelne Kleinigkeiten auf Strava rausholt, das ist ja schon ein ziemliches Battle da draußen geworden. Ich glaube, viele wollen mit der Einheit der Woche in dieses Format viel zu tun rein. Genau. Und ja, am Anfang waren es mal die 200 Kilometer Rad. Ja, also da kann ich jetzt keinen Blumentopf mehr mit gewinnen. Auch das ist vielleicht eher der 99. Geburtstag meines Opas. Aber dann kamen die 300 Kilometer Radtouren, die 500 Kilometer Radtouren und so weiter. Dann kamen extreme Wattwerte immer mal wieder aus dem Profibereich, die Simon gefunden hat. Aber das, was wir heute haben, das ist doch noch mal was ganz anderes, ja.
Also ich bin gespannt.
Ja, wir wollen das nicht bewerten jetzt, was jetzt die beste Einheit des Jahres ist. Das können wir die Leute draußen vielleicht mal machen lassen am Jahresende. Aber die Einheit der Woche, die kommt hier aus Hamburg und zwar von Jonas und Jan, die gerne unseren Podcast hören und eben auch festgestellt haben, wo jeder 300 bis 500 Kilometer oder mehr Rad fährt und noch Größeres abreißt, wie die Dinge, über die wir gerade berichtet haben, da muss man doch mal andere Akzente setzen. Die beiden haben nämlich einen Triathlon absolviert mit eingestreuten Crossfit-Übungen. Ja, also sind Langdistanz-Finisher, also die reinen Triathlon-Distanzen, die sind jetzt vielleicht nicht so aufsehenerregend. Trotzdem ging es los, wie ein Triathlon halt beginnt, mit Schwimmen im Freiwasser. Genau 3136 Meter in knapp unter einer Stunde, 58:52.
Also schon mal sehr vorzeigbar.
Genau, eine schöne Schwimmleistung zum Start. Dann ging es aber nicht aufs Rad, sondern auf den Ruderergometer für 10 Kilometer. Ich habe keine Ahnung, wie schnell man rudert, aber diese 10 Kilometer lagen hier bei 41 Minuten und 55 Sekunden. Ist also ein flottes Lauftempo. Mhm. Auch noch vorstellbar. Ne? Dann kam ein Block, den stelle ich mal hinten an. Nach diesem Block kamen dann noch 100 Kilometer Rennradfahren in 3 Stunden 29, also auch ein ordentliches Thema, und 10 Kilometer Lauf in 41,56, also eine Sekunde langsamer als die Rudergeschichte. Was ich jetzt ausgelassen habe, ist zwischen dem Rudern und dem Radfahren ein Kraftausdauerblock. Der hat insgesamt 5 Stunden und 36 Boah. Minuten gedauert. Und zwar bestehend aus 1000 Wallballs mit einem 6 Kilogramm Ball. Also danach wäre bei mir entweder die Wand kaputt oder ich glaube eher ich, ja, aber das war der erste Anfang, Danach kamen 1000 Walking Lunges mit einem 20 Kilogramm Sandsack.
Oh.
750 V-Ups, also wir kennen das aus dem Schulunterricht als Klappmesser, 750 Stück davon, 500 Burpees. Burpees sind diese Strecksprünge mit Liegestütz dazwischen. 500 Stück davon, also ich glaube, wer davon mal welche gemacht hat, der weiß, dass man nach 10 oder 20 echt ins Schnaufen kommt. Ja. Davon waren es 500. Dann 500 Liegestütze. Also es gibt ja so Liegestütz-Challenges, wo man die im Monat machen möchte, diese 500 Liegestütze. Da waren es 500 Liegestütze und zum Abschluss 250 Klimmzüge.
Boah. Und das alles hintereinander an einem Tag?
Das alles in 5 Stunden 36. Es gibt auch eine Strava-Aktivität davon, die wir gerne in den Shownotes verlinken. Ja,
und,
also.
Und die restlichen Sachen haben Sie auch am selben Tag noch gemacht oder das dann aufgeteilt?
Ja, ne, begonnen hat das Ganze kurz um 6 Uhr im Stadtparksee, also hier in Hamburg, wo dann vielleicht, so munkelt man, demnächst auch Triathlon-Weltelite starten wird. und inklusive Wechselzeiten, Duschen, Essen und Co. war das Laufen um kurz nach 23 Uhr mit einer Netto-Sportzeit von 11,5 Stunden beendet.
Wow, ne? Wahnsinn. Da würde mich jetzt auch der Kalorienverbrauch mal.
Ja, die Nachricht endet damit, vielleicht bringt euch die Einheit etwas zum Lachen und motiviert auch andere in Corona-Zeiten etwas an der Athletik zu arbeiten.
Etwas, ein kleines bisschen. Also für jeden jetzt morgen 5 Liegestütze und 3 Sit-Ups oder so. Schon mal als Anfang.
Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben 500 Burpees gemacht habe.
Nee, und weil wahrscheinlich auch niemals.
Mit Liegestützen komme ich vielleicht noch mit, aber
200, ach so, im Leben insgesamt. Ja, okay.
Ja.
Ja, das stimmt.
Also, nochmal zum Genießen. 1000 Wallballs mit 6 Kilogramm, 1000 Walking Lunges mit 20 Kilogramm Sandbag, 750 Klappmesser, 500 Burpees, 500 Liegestütze und 250 Klimmzüge.
Ja, herzlichen
Holla Glückwunsch. Holla die
Waldfee. Ja, ja, nicht schlecht.
Jonas und Jan, Glückwunsch dazu. Also,
you are an Ironman.
Ja, der Muskelkater würde mich wirklich mal interessieren hier. Ja, ne? Also das Ganze hier auch noch aufgesplittet, wer was gemacht hat.
Wahnsinn.
Ne? Also die Kraftausdauergeschichten waren in Serien. Das waren immer 100 Wallballs, 75 Klappmesser, 50 Liegestütze, 100 Lunges, 50 Burpees und 25 Klimmzüge. Allein diese 25 Klimmzüge
das
am Stück.
Das ist unfassbar,
ne? Und jede dieser Serien hat immer so am Anfang deutlich unter, am Ende leicht über eine halbe Stunde gedauert. Also ich glaube, die beiden hatten richtig Spaß.
Wie heißen denn diese Events? Ich komme die ganze Zeit nicht auf den Namen.
HYROX.
Ja, genau, HYROX. Das erinnert mich gerade so ein bisschen.
Und
HYROX. Da hätten die beiden auf jeden Fall ganz gute Chancen, glaube ich. Wenn sie noch zwischendurch einen guten Sprint einlegen können, dann.
Ja, auf jeden Fall haben die einen Ehrenstartplatz da verdient.
Ja,
ne?
Finde ich auch.
Liebe Kollegen von HYROX, wir wissen, dass ihr uns hört. ne? Also hier gibt es zwei, die haben was vorzuweisen.
Genau.
Kontakt stellen wir gerne her.
Also das wird jetzt schwer zu überbieten in der nächsten Woche.
Das denke ich auch. Ihr fühlt euch herzlich eingeladen. Eure Einheiten der Woche interessieren uns immer sehr.
Genau.
Ja. Wir haben noch die Neuerscheinung der Woche und zwar unsere Triathlon 183. Letzte Woche haben wir es angekündigt, als wir in Druck gegangen sind. Ab dem Mittwoch dieser Woche ist sie im Handel und zwar überall am Kiosk. Ich erinnere immer wieder gerne an den Kioskfinder. Auf unserer Website ganz oben in der Dachzeile gibt es einen Kioskfinder. Da gebt ihr eure Postleitzahl ein und seht den nächsten Kiosk. Aber natürlich auch unter tri-mark.de/Abo im Abo zu bestellen, auch als Einzelausgabe zu bestellen und eben auch ab dem Mittwoch in der App. Und da
verraten wir schon was? Verraten wir schon was zum Cover?
Ja, sollten wir tun.
Ja.
Das Cover, wir sind gespannt auf Reaktionen. Ich glaube, es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir einen farbigen Menschen auf dem Cover haben.
Ich glaube auch,
ja.
Also das müsstest du ja besser wissen als ich. Aber,
ja, zumindest alleine. Mhm. Ich weiß nicht, Macker zählt nicht, glaube ich. Ne? Und zwar ist es Maurice Ehern Lanwo, der einzige schwarze Starter in der Triathlon-Bundesliga.
Genau.
Mit dem Simon ein längeres Interview geführt hat zu Themen wie Rassismus, Diversität im Triathlon,
genau,
was überhaupt das tragende Thema der Ausgabe ist, weil du ein wunderbares Thema auch beigetragen hast.
Genau.
Ich sag mal, von einem werdenden Superstar, ja, ich fand die Geschichte so sympathisch, du hast dich unterhalten mit Chris Nikic, der niemandem etwas sagen wird bisher.
Ja. Ein junger Mann aus den USA mit Down-Syndrom, der sich jetzt zum Ziel gesetzt hat, im November als erster Mensch mit Down-Syndrom einen Ironman zu finishen. Die Mitteldistanz hat er bereits geschafft und auf dem Weg dahin und wie diese ganze Idee entstanden ist, welche Hindernisse er im Training hat und auch mit welchen Vorurteilen man natürlich als Mensch mit Down-Syndrom und auch seine Eltern tagtäglich zu kämpfen haben, das haben sie mir alles berichtet und also auf jeden Fall immer wieder für Gänsehaut gesorgt, auch bei mir selbst beim Schreiben, weil man sich das, glaube ich, man kann es sich, wenn man nicht damit Berührungspunkte hat, einfach überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet, schon allein auf dem Rad mit diesem Handicap zu sitzen und was man da für Hindernisse überwinden muss, dass das überhaupt funktioniert und für mich auch sehr bewegende Geschichte, die ich da aufschreiben durfte.
Ich durfte sie ja erst lesen oder habe sie erst gelesen, als sie fertig war, muss auch sagen, echte Gänsehaut, also das ist echter Triathlon-Spirit und das werden wir natürlich auch weiter verfolgen, wie er sich dann schlagen wird, wenn er denn im November startet.
Genau, und auch nur zu empfehlen, seinen Instagram-Account, da kann man quasi jetzt auch tagtäglich ihn verfolgen, wie er sich auf dem Weg zum Ironman vorbereitet, jeden Tag mit Videos und Einheiten und Eindrücken aus seinem Training. Also sehr beeindruckend.
Das verlinken wir doch gerne. Ja?
Genau.
Ansonsten, wo wir schon so in diesem ganzen Themenkomplex sind, haben wir uns mit Trainerinnen beschäftigt. Mhm. Ja? Man kennt die großen Namen im Triathlonsport unter den Trainern.
Ja.
Da sind relativ wenige Frauen dabei, aber es gibt sie und die sind auch gar nicht so wenig erfolgreich und sie haben ihren ganz eigenen Ansatz ans Thema Training und da haben wir uns mit verschiedenen unterhalten und sehr schöne Geschichten dazu Tage gefördert.
Mhm.
Ja, und ein weiteres Szene-Thema ist noch, wir haben uns mit verschiedenen Profis unterhalten, so wie wir uns eben mit Anne Haug unterhalten haben. Wie sieht es eigentlich aus mit eurer Profikarriere? Was hat Corona da für Einflüsse gehabt und wie geht es weiter? Und welche Zweifel, welche Wünsche habt ihr? Auch eine schöne Geschichte, aber natürlich kommt auch der Service und die Praxis nicht zu kurz. Da haben wir ein paar spannende Themen. Wir beschäftigen uns damit, wie man eigentlich seine Radverpflegung perfekt mitführen kann, sowohl aus aerodynamischen Gesichtspunkten.
Genau, da geht es vor allen Dingen ums Thema Trinken. Mhm. Also welches Trinksystem ist für mich oder für den Einzelnen am geeignetsten? Mit welcher Strategie und welchem Zielvorhaben brauche ich welches Trinksystem und welche Varianten gibt es überhaupt?
Genau, damit sich überschneidend das Thema Carbo-Pacing, wo es darum geht, wie viel Kohlenhydrate brauche ich eigentlich, um mein Ziel zu erreichen und wie finde ich das heraus? Und ja, zwei Themen, die sich wunderbar ergänzen. Wie finde ich das heraus? Wie viel brauche ich und wie bekomme ich es mit überhaupt auf der Strecke? Ne? Weitere Trainingsthemen sind das Laktat-Shuttle-Training. Das steckt dahinter. Man muss ja immer so ein bisschen aufpassen. Es gibt immer mal wieder neue Bezeichnungen für Dinge, die immer schon da waren. Ne? Hier geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Also da, Anne Haug hat es erzählt, wie viel Angst sie vor dem bösen Laktat hat. Wir lernen aus der Geschichte, Laktat ist nicht immer böse.
Genau, und, kann auch genutzt werden.
Kann auch genutzt werden und die Hintergründe dazu und was man da im Training berücksichtigen kann, die haben wir in der Triathlon 183. Ein Thema, was eher so ein bisschen präventiv wirken soll, ist das Thema Belastungsbluthochdruck. Ja, ein Thema, was nicht so selten ist, sehr gefährlich werden kann. Gerade wenn man über viele Jahre falsch trainiert, da hat sich Bengt als noch relativ unbekannter Kollege von uns da draußen, sage ich mal, das wird sich bald ändern, mit beschäftigt und eine große Story rausgemacht. Ja, ansonsten haben wir natürlich wieder unseren Radtest. Diesmal geht es um ein Aero-Rennrad von Cube. Wir haben neue Laufräder im Test von DT Swiss und natürlich auch das Trainingsprogramm von Power & Pace.
Geht weiter. Ja.
Geht weiter,
ja.
Genau. Bengt habe ich gerade angesprochen. Bengt hatte jetzt bei uns einen Start, wie er eigentlich nicht sein sollte. Der kam nämlich mitten im Lockdown zu uns.
Hat uns erstmal ein paar Monate nicht gesehen. Zumindest in realer Welt, ja.
Nur auf Zoom, aber wir sind ja seit einigen Tagen wieder fest hier im Büro und der wird nächste Woche
Genau, Podcast. Mit Simon, glaube ich.
Mit Simon, ja, genau.
Und wahrscheinlich mit Jonas Deichmann als Ansprechpartner und mit der großen Vorschau schon auf das große Klassentreffen in Davos.
Genau, ja, Bengt hat gerade ein paar sehr aufwendige Themen am Start. Der hat sich unheimlich viel beschäftigt mit dem Thema Ironman und Startgeldrückerstattung und Gutscheinlösung und so weiter. Hat damit sehr viel Anwälten, Athleten, Ironman, Justizian und so weiter immer wieder gesprochen. Vielleicht kann er da ein bisschen Einblick geben. Das war also, glaube ich, eins der rechercheintensivsten Themen der letzten Monate und hat auch noch ein weiteres Thema gerade aktiv, was die nächsten Tage öffentlich wird. Und ja. Von daher wird er ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja. Ja. Bleibt uns noch das Geburtstagskind der Woche?
Ja, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt.
Nachdem letzte Woche ja Andi Rehlert Geburtstag hatte, ist heute Jan Frodeno 39 geworden. Genau, du hast es eben ja schon kurz gesagt.
Ja, 39 Jahre, das war...
In diesem Sinne auch nochmal herzlichen Glückwunsch
von uns. Fußballer, glaube ich, nicht vorstellbar. Es gab die Tage mal irgendwo eine Statistik, so das beste Alter... Ich weiß nicht, irgendwo auf der Welt oder so gab es eine Infografik, so das beste Alter in verschiedenen Sportarten. Mhm. Schwimmen und Touren ganz, ganz früh, ja. Und je länger, desto älter. Und Triathlon gerade auf der Langstrecke ist wirklich eine Sportart, wo Jan Frodeno im besten Alter ist, glaube ich.
Ja, mit den Voraussetzungen, die er jetzt noch hat, bleibt er uns noch ein bisschen erhalten.
Ja. Wollen wir mal hoffen, dass wir ihn dieses Jahr noch hier oder da am Start sehen werden.
Genau.
Würde uns freuen. In diesem Sinne, von uns erstmal. Genug geschwitzt für heute. Ich gucke mal, was die Körperkerntemperatur sagt. Ob die während des Podcastens steigt oder sinkt. Und siehe da, ich habe keine mehr. Nein, sie ist gesunken um 0,1 Grad. Wir sind jetzt bei 36,94 Grad. Also, alles im grünen Bereich. Ja. So sieht es auch auf meiner App hier aus. In dem Sinne, frohes Weiterschwitzen da draußen. Eine schöne Restwoche, wann auch immer ihr uns hört. Und nächste Woche an dieser Stelle dann Simon und Bengt. Viel Spaß dabei.
Ciao.
Ciao, ciao.